Dimbulane, Jiaku und Shin zeigen sich heute von ihrer harmlosen Seite. Ganz harmlos geht's in Yashahime, Princess Half Demon mit einem Blick zurück auf Kagomes Truppe los. In Adachi und Shimamura passiert außer Händchen halten nichts Anstößiges. In Noblesse hat's außer einem eifersüchtigen Muskelmann noch niemand auf Razel und sein Umfeld abgesehen. Und in The Gymnastic Samurai kann Yotaro seinen Abschied aus der Welt des Leistungssports auch noch eine Weile rauszögern. Fragt sich nur, wie lange. Viel Spaß! Ich kann keine Brummgeräusche. Wuff, wuff. Wisst ihr mal, warum ich das mache?
Willst du auf irgendetwas anspielen?
Fast, ja. Ich habe mir einen richtig schlechten Wortwitz überlegt. Ich wollte nämlich jetzt sagen, komm Shin, komm Jaku, komm Neji, lass uns eine Runde durch die neue Anime-Season drehen.
Oh.
Willkommen auf jeden Fall zurück zum 129. Shortcuts-Podcast. Unsere Namen habt ihr gerade schon erfahren und unser Thema auch. Wir reden über die neue Herbst-Season und dabei ist Shin.
Hallo, ich bin Shin.
Und in seinem Kopf ist sehr viel drin.
Zum Beispiel Pringles, habe ich vorhin gegessen.
Welcher Geschmack?
Ich glaube Original, gab es im Angebot gerade. Bei dem Laden, den ich nicht nenne, weil der uns nicht sponsort.
Wer ist denn Original Pringles?
Ich?
Habe ich ja noch nie gehört, ist ja widerlich.
Sorry.
hast du noch was anderes sonst so in deinem Kopf?
Ich meine, Anime, den ich heute mitgebracht habe, The Gymnastic Samurai oder Taiso Samurai.
Geht's da um Gymnastik auf Schwertern?
Ja, fast.
Okay.
Es geht um Gymnastik und um richtig große Vögel, die dumme Sachen machen.
Also fast so wie Jaku.
Hallo Jaku.
Ich nehme jede Überleitung, die ich kriegen kann.
Ist Jaku ein dummer Vogel?
Nee, eigentlich nicht.
Jetzt wird's hier zu persönlich. Ah, klar. Bin auch da. Was ich heute mitgebracht habe, ist Nobles. Und ja, ich möchte nicht zu viel von dem über den Anime sprechen auch.
weil du Angst hast, dass da nichts mehr dafür da ist, um drüber zu reden.
Und ja, also seid gespannt und ich gebe das Mic weiter.
Alles klar. Der nächste in dieser imaginären Reihe, weil wir stehen immer nebeneinander in Podcasts, ist Neji.
Yay, ich bringe euch Adachi and Shimamura, ist ein Girls Love Anime. Endlich mal kein Isekai, endlich mal Abwechslung hier. Also es wird schon eintönig, ey. Ich picke sie, ja, ich weiß.
Entscheidet jetzt in den Kommentaren bei YouTube auf unserer Webseite oder bei Soundcloud, ich glaube, da kann man überall kommentieren, ob Oleg nicht lieber doch Isekai-Anime weiter mitbringen soll. Wenn eine Person zusammenkommt, dann kriegt Oleg in der nächsten Season nur Isekai-Anime.
Super! Wieder zu den alten Wurzeln.
Okay, und ich habe mitgebracht Yashahime, Princess Half-Demon. Und das ist ein Spin-off zu Inuyasha. Und Inuyasha ist mein Lieblings-Anime von damals.
Was davon stimmt wirklich? Was davon stimmt, was du gerade gesagt hast?
Ich glaube, der erste Teil war richtig. Nee, ich, es hat halt sonst keiner den gepickt und ich dachte, also über den müssen wir schon reden, ne?
Weil du von Crunchyroll bestochen wurdest?
Schauen wir mal, wenn wir über den Noblesse reden, ob ich von Crunchyroll bestochen worden bin. Spoiler, ich glaube, nachdem wir den Anime besprochen haben, werde ich von dir nie wieder bestochen. Bevor wir aber eine Runde durch die neue Season drehen, drehen wir erstmal eine Runde durch unsere Watchlist, weil wenn wir das nicht machen, dann schaut niemand von uns halt Anime. Der Podcast ist halt der größte Druck, den wir haben.
Das stimmt.
Ist leider echt wahr.
Ja, ist leider echt wahr. In letzter Zeit wenig Zeit.
Ich habe viel Zeit gerade, deswegen gucke ich auch viel. Soll ich einen Anfang machen?
Ja, mach mal einen Anfang. Lass mal hören, was du guckst.
Ich habe nach der letzten Aufnahme, also von nach Teil 2, habe ich mit Jaku noch extra Olympia Kyklos geguckt.
Warum?
Soll ich euch jetzt noch Zeit geben, mal kurz den Trailer anzugucken?
Nein, das Visual rauszusuchen? Nein, nein. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Nein.
Oh Mann, Leute, ihr enttäuscht mich.
Das guckt man an, wenn man trinkt, oder?
Ihr verpasst was im Leben, wenn ihr euch das nicht anschaut.
Ich muss halt wirklich sagen, also das Beste an diesem, also erstmal vielleicht vorweg, das ist ein Short-Anime, also kein Half, also wirklich ein Short, der geht 5 Minuten, über einen Griechen, der halt hin und wieder mal ins moderne Japan isekaisiert wird und dann auch wieder zurück. Und der hat halt meistens nur in einer Folge einen guten Gag. Das reicht auch für 5 Minuten. Das ist völlig okay. Aber was halt den Anime wirklich großartig macht, ist das Opening und das Ending.
Okay, kenne ich beides nicht.
Oder Jaku?
Also das Opening hat mich schon direkt gefesselt. Also wenn ihr aus dieser Folge irgendwas mitnimmt, dann auf jeden Fall, dass ihr diesen Anime weiter schauen sollt. Oder anfangen sollt.
Ja, ist die William Tell-Overtüre von Rossini. Mit lustigem Untertitel-Styling. Ich habe noch nie Übersetzer so eager gesehen, Mehrarbeit zu machen. Und das Ending, das ist halt quasi immer so ein griechischer Minnesänger, der halt so satirisch quasi dieses Bild, was wir von der Antike haben, so als irgendwie die Zeit, wo es nur clevere Leute gab, so ein bisschen entglorifiziert, weil er dann irgendwie in der ersten Folge redet der darüber, dass man Frauen niemals ein Wahlrecht geben sollte, in der zweiten Folge, dass man Sport nur nackt treiben sollte. Und es ist übrigens Claymation-Anime. Also
ja, genau, deswegen kenne ich den. Hab mal geguckt. Apropos nur nackt, darf ich überleiten.
Oh Gott, jetzt habe ich Angst.
Möchte Neymar ganz kurz erzählen, wie großartig ich Golden Kamuy gerade finde. Die neue Staffel Golden Kamuy spielt in Russland und in der ersten Folge sieht man ganz viele nackte Männer in einer Sauna, im Banja, die sich gegenseitig mit irgendwelchen komischen Blättern auf den Arsch schlagen und dann kommt ein großer Bär, der aber kein Bär, sondern Wolverine heißt und mit dem man wrestelt. Und zeitgleich machen die Stenka. Stenka ist so typisch russisch-männlicher Faustkampf.
Das Ding.
Ja, also der Bonus-Reaktion. Golden Kamuy hat irgendwie eine ganz coole Story. So ein bisschen so schonmäßig. Und zweitens sagen die halt einfach fuck it zu allen Anime-Tropes, zu allem, was so ein bisschen anime-mäßig ist und machen einfach, was sie wollen. Diese Charaktere sind alle kaputt im Kopf, wirklich total kaputt. In der letzten Folge gab es einen Typen, der angefangen hat, in die Armee zu gehen, nur weil sein ehemalige Liebe gestorben ist und dann kam raus, dass sie doch nicht gestorben ist und dann vielleicht doch, aber dann vielleicht ganz am Ende doch nicht, weil die 20 Leute verarscht haben.
Das klingt wie in einem Webtoon, den ich neulich gelesen habe.
Auch schön.
Egal.
Warte, muss ich mir aufschreiben. Warte. Okay, weiter geht's.
Oleg, ist das wirklich in Russland so?
Dass man sich mit einem Bären kloppt, auf jeden Fall nicht. Also, das kann ich bestätigen.
Gut, aber wo man sich mit Bären kloppt, ist nicht der Anime, den Shin und ich geguckt haben. Da kloppt man sich nämlich mit Drachen. Es geht nämlich um Burn the Witch.
Verbrenn die Hexe.
Ja.
Ich darf nichts so sagen. Ich habe über Burn the Witch, glaube ich, schon 20 Minuten in Anime-Slam-Podcast geredet und wurde da beleidigt. Weil ich den Anime halt nicht so gut finde. Ich finde, der sieht visuell ziemlich gut aus, wenn das Worldbuilding funktioniert.
Das Worldbuilding ist, also, das ist krass, was du in 1,5 Stunden gelernt hast. Also, ich dachte mir erst so, als ich gelesen, also, als man so mitbekommt, dass die diese Drachen jagen, dann denkst du so, ja, das sieht schon cool aus, so ein Drache, der den Kopf abgehauen ist und der dann schwarz sich färbt und dann trotzdem Amok läuft. Das ist schon irgendwie cool, aber das hat nie im Leben irgendwelche Langzeitwirkung. Und auf einmal kommen so irgendwie 7 Fraktionen und dann so ein Revenge-Plot, dass ein Freund von unseren Hauptcharakteren umgebracht werden soll und die beiden jetzt quasi so gegen dieses Council der Drachenjäger kämpfen müssen. Und jede Fraktion hat ihre eigene Art von Magie und die Fraktion, zu der die gehören, hat so einen Leader,
der halt nie bei den Treffen dabei ist, der halt auch total runtergekommen wirkt, aber halt dann irgendwie einen Drachen so one-shotted.
Ja, ja.
Also wir
ja.
wissen alle, wenn wir schon einen schon in unserem Leben gesehen haben, wie das enden wird. Ach so, und das ist übrigens vom Bleach-Mangaka.
Ja, genau. Und das merkt man auch. Also der Bleach-Mangaka, der kann halt einfach sehr gut Charaktere schreiben. Das war Bleach auch schon einer der größten, jeweils am Anfang von Bleach, für mich eine der besten Dinge von Bleach. Das merkt man da auch. Das Charakterdesign ist super cool. Die Beziehungen zwischen den Leuten sind extrem spannend. Aber der Anime hat halt nur 3 Folgen. Das heißt,
es ist eigentlich auch ein 16-minütiger Film. Crunchyroll hat es halt
genau, ja. Gecuttet. Aber so richtig, also da sind so ein paar sehr komische Sprünge und das Pacing gefällt mir halt nicht so.
Ich fühle mich halt mega schmutzig, weil ich das Gefühl habe, ich habe eine einstündige Dauerwerbesendung geguckt, die mir sagen will, lies den Manga, weil dieser Film wird dich sonst nicht unterhalten.
Ja, genau.
Oder auch diese, es gibt ja auch noch diese 7 Märchendrachen, die dann quasi, also einen sehen wir da, der hat so Sternstaubexplosion über London niederprasseln lässt und also der bewegt halt einmal seine Flügel und die halbe Stadt ist halt explodiert. Ja. Also es ist halt einfach so unheimlich viel Worldbuilding in 60 Minuten.
Ja, aber trotzdem wird halt nicht so viel erklärt und ich bin, glaube ich, Mensch, ich mag auch, also
ja, wo das ist auch, da ist ja auch nirgendwo Platz dafür.
Ja, genau, das ist das Problem. Und deswegen sage ich, hey, ich würde es mir als Serie angucken, wenn es irgendwann mal rauskommt.
Und am Ende war ja auch noch dieser Cliffhanger, wo man so sieht, SSWB, Soul Society West Branch.
Ja, genau. Also man weiß, der Anime spielt in derselben Welt wie Bleach.
Alles sehr, sehr komisch.
Also das wusste man vorher auch irgendwie schon, es wurde mal angekündigt, dass es in der Welt von Bleach spielt.
Ja. Jo. Genug drüber geredet, weil wir haben noch 4 andere Anime. Aber ihr da draußen, ihr habt uns gesagt, wir sollen manchmal auch immer über aktuellere Anime, also noch aktueller als die Season-Anime, reden.
Hallo, ihr da draußen.
So. Und deswegen haben wir über Burn the Witch geredet, der mittlerweile schon, wie alt ist der? 1,5 Monate? Ich weiß nicht noch, der kam kurz vor der neuen Season. Egal. Kurz vor der neuen Season kam sicherlich auch Yashahime, weil der einen Advanced Screening bekommen hat im Vorab. Kann das sein? Bitte? Sonst funktioniert meine Überleitung nicht.
Ich weiß es nicht. Ich glaube ja, vielleicht.
Ich habe nachgeguckt. Nein, hat er nicht. Schade. Er hätte aber vielleicht eins bekommen sollen. Und warum, das werden wir gleich erläutern. Die Episodenanzahl ist noch nicht komplett bestätigt. In der Regel bedeutet das 12 Episoden, muss aber nicht.
Ich dachte, ich habe 12 Episoden irgendwo gelesen. Aber vielleicht war es nur Spekulation.
Genre-Tags sind Action-Adventure-Fantasy und es ist ein Originalwerk, was sich, wie gesagt, so ganz lose an Umiko Takahashis Inuyasha-Bänden orientiert und ist animiert von Studio Sunrise. Den Simulcast gibt es bei Crunchyroll und Anime On Demand und die Beschreibung ist folgende. Die Halb-Yokai-Schwestern Towa und Setsuna werden im feudalen Japan als Kinder voneinander getrennt. Towa wird ins Japan der Gegenwart transportiert und dort von Kagumes Bruder Sota gefunden und aufgezogen. Doch als sie 10 Jahre später in die Vergangenheit zurückkehren kann und ihre Schwester wiederfindet, traut sie ihren Augen nicht. Setsuna hat all ihre Erinnerungen verloren und ist nun eine Yokai-Jägerin im Dienste von Kohaku. Gemeinsam mit Moroha, der Tochter von Inuyasha und Kagome, machen die 3 sich auf, um ihre verlorene Vergangenheit wiederzufinden.
Super interessant. Also da war ich ja komplett aus den Socken gehauen, als ich dann die erste Folge geschaut habe. Ich glaube, meine Überzeugung und meine Spannung, die ich da hinweg gehalten habe, kann man jetzt nachvollziehen.
Ja, ich war schon immer so ein riesiger Fan Inuyasha. Von Inuyasha und es war wirklich.
Ich glaube, das Problem ist halt einfach, der Anime macht, glaube ich, gar nicht so viel falsch. Die Marketingabteilung hat sehr, sehr viele Fehler gemacht. Weil, ganz ehrlich, wenn man 15 Jahre lang nichts von Inuyasha gehört hat,
ja,
dann reicht halt auch die Exposition, die 17 Minuten dieser ersten Folge einnimmt, halt nicht. Das meinte ich eben auch irgendwie mit, es hätte vielleicht doch ein Advanced Screening geben sollen. So ein Anime muss eigentlich mit einer Doppelfolge einsteigen. Weil 17 von diesen 21 Minuten waren halt Flashback.
Flashback. Na, also das Ding ist, ich weiß es nicht. Für Leute wie uns vielleicht, aber ich glaube, Fans von Inuyasha so was ich auch gesehen habe, finde das richtig geil. Fans von Inuyasha sehen halt Inuyasha, Kagome, Miroku und diesen kleinen Fuchs mit dem Schwanz und freuen sich, weil sie halt ihre ganzen Lieblingscharaktere von früher wieder
sehen. Du siehst ja auch tatsächlich in diesen Top 10 von Anime On Demand ist Inuyasha immer drin.
Ja, und Inuyasha ist auf jeden Fall in Deutschland, ich glaube, hat generell im Westen und auch in Japan vielleicht relativ groß.
Ja, aber weißt du, was ich meine? Also das Marketing-Team hätte halt einfach mal sagen müssen, wir bringen jetzt noch einen Recap-Film oder so.
Ja, natürlich, das wäre sehr gut.
Also auf jeden Fall besser, weil wie auch ich zum Beispiel, ich habe ja auch in Inuyasha damals geschaut, so hier und da halt, wenn es im Fernsehen halt lief. Aber ich weiß halt einfach nichts mehr von der Story. Also ich weiß gar nichts. Vielleicht kenne teilweise die Charaktere gar nicht mehr.
Ich weiß nicht mal mehr das deutsche Opening.
Fliegt durch die Zeit.
Oh, stimmt.
Schau nicht zurück, sei bereit. Schau. Es gab auch so ein englisches, oder? Noch so ein zweites englisches Opening. Das lief doch auf MTV 2, lief die Serie auch. Egal.
War es der Digi-Rap?
Nein, nicht ganz. Also, das Problem an dieser ersten Folge von der Yasahime-Anime, ich glaube, der sagt halt überhaupt gar nichts über die Story. Der ist halt nur dafür da, die Ex-Fans zu hooken. So, was anderes macht das halt gar nicht. Das ist Fanservice. So, was ich finde, was er macht, soweit ich mich an Inuyasha erinnere, es ist irgendwie gefühlt 1:1 das Inuyasha-Gefühl. Mhm. Also, das sieht halt ähnlich aus. Es sind ja bis auf eine Person, die gleiche Synchronsprecher. Glaub, halt nachgeguckt wird, der Synchronsprecher von Miroku ist gestorben 2018. So, und deswegen gibt es da 9.
Ich weiß nicht mal, wer Miroku ist.
Der mit den, dieser Mönch, mein Lieblingscharakter aus der Serie.
I see.
Damals, glaube ich, jedenfalls. Ich glaube, das war mein Liebling, hast mir so gemerkt.
Du siehst es auch in dieser Preview auf die nächste Folge, dass in dieser Folge, also Folge 2, die Animationen auch viel, viel moderner aussehen. Also es ist hundertprozentig intentional, dass es halt alles noch so ein bisschen wanky und rough aussieht.
Ja, auf jeden Fall.
Aber wie gesagt, ich glaube, die Folge hat jetzt prinzipiell nichts falsch gemacht. Also, das ist so eine typische Medias Res-Folge, wo du direkt in die Handlung springst. Und das ist, glaube ich, auch gut so, wenn du überlegst, dass die Alternative ist, dass du halt diese alten Charaktere entweder gar nicht hast, dann finden das die Fans kacke, oder wenn du sie halt irgendwie nochmal lang und breit vorstellst, ne?
Ja, ja. Also genau, beides ist halt kacke.
Wenn diese Folge halt, wenn diese Serie auch nicht 12 Episoden hat, sondern wesentlich mehr, dann glaube ich, dass es on the long run auch überhaupt kein Problem ist, dass diese erste Folge
so kacke ist. Aber die erste Folge ist für so einen Podcast für uns absolut blödsinnig. Weil, also es passiert auch nichts. Ich habe mal nachgeguckt, das adaptiert irgendwie so ein Bonus-Epilog-Kapitel aus dem Manga.
Echt?
Und dieses Kapitel wurde extra 2011 geschrieben, um für die Erdbebenopfer, Tokio-Erdbeben, Geld zu holen. So, und damals tauchten das allererste Mal diese neuen Charaktere auf, die Yasahime-Charaktere. Also die Söhne, Töchter, whatever.
Und das war dein Dimbul-Effekt für heute.
Ja, ich muss ein bisschen Dimbulern. Danke.
können wir einmal kurz klatschen?
Ihr habt jetzt nicht gehört, wie ich Dimbul als Wurzelkopf bezeichnet habe.
Ich nehme das als Kompliment.
Bitte.
Danke.
Ja, bei mir fällt halt genauso gut schwer, was dazu zu sagen. Ich weiß nicht, ich finde halt die erste Folge auch sehr. So, es fängt ja an mit den neuen Charakteren quasi. Und dann denkt man, okay, da passiert was, die ist irgendwie da gefangen genommen. Und dann geht's halt direkt in diese Backstory.
Hm. Und die fühlt sich halt wie so eine OVA an und halt keine gute.
Ja, vor allem ist es ja auch so ein abgeschlossenes Ding auch. Also quasi, ist es nicht so, dass sie das irgendwie dann. Irgendwie, dass es so zeitgleich spielt und die das irgendwann in den späteren Folgen lösen, sondern es wird einfach in der ersten Folge abgeschlossen. Es war einfach halt so, und dann geht's wieder weiter mit unseren neuen Charakteren. Und irgendwie, ich kann ja euch nichts sagen zu den Charakteren, also zu der neuen Handlung, die jetzt passieren wird. Da wurde ja nichts behandelt dazu. Der Zuschauer ist ja komplett ahnungslos. Und deswegen, weiß ich, finde ich auch schwer, etwas irgendwie darüber zu verlieren.
Also meine Wahrnehmung war einfach nur, ich habe einfach so ein Flashback bekommen zu den Charakteren, das stimmt. Dann, dass die Yokai da die ganze Zeit gejagt haben. Und dann wurde halt von der Halbdämonenprinzessin ein bisschen was gezeigt, ein bisschen was erzählt. Und dann war es das. Und dann, weiß ich nicht.
Das hat mich ja auch mega irgendwie verwirrt. Weil damals, als Inuyasha bei uns lief, da hätte man im Traum nicht gesagt, dass es Yokai sind. wie hießen die bei uns? Hießen die bei uns vielleicht einfach Geister oder Geisterwesen oder
sowas? Ja, Geisterwesen, sowas.
Aber ist schon krass. Das war für mich voll der Stilbruch. Ich dachte mir so, oh, Inuyasha ist jetzt die Yokai-Geschichte.
Ja, wusste ich auch nicht.
Ich glaube halt auch, Fans würden bestimmt anhand von den Charakterdesigns sofort sehen, wer die Eltern von den jeweiligen Charakteren da sind. Ich erkenne sowas nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass die Kinder halt dieselben Charaktereigenschaften
ja, haben genau. wie ihre Eltern. Ja, genau. Die sehen auch eins zu eins gleich aus.
Und deswegen vermute ich auch, dass es einfach auch wirklich dieselbe Story sein wird.
Ja, ich glaube, der Sohn von dieser Sango heißt die, glaube ich, die mit diesem komischen Bumerang. Die schreit auch immer den Namen des Bumerangs, wer diese wirft. Ich habe keine Ahnung, warum. Vielleicht wurde das mal erklärt bei Inuyasha. Der hat auch genau wieder diese gleiche Waffe und reitet auch auf diesem Kira-Rad hier. Ja. Stimmt. Genau, macht halt eins zu eins das Gleiche. Also das Problem an dieser ersten Folge ist doch eigentlich, also wie gesagt, das ist nichts Neues, das ist irgendwie für Leute, die keinen großen Bezug zu Inuyasha haben, einfach super langweilig, auch weil diese Geschichte, die jetzt da passiert ist, die jetzt, die wir gesehen haben, wo die Inuyasha und so gegen so Monster kämpfen, das absolut super hässlich ist.
Auf der anderen Seite ist natürlich jetzt der Bruch zwischen der alten Geschichte und der neuen fast null, wenn die Charaktere fast gleich sind. Das war jetzt mein Weg, irgendwie was eigentlich total anspruchsloses irgendwie schön zu reden.
Ja.
Hat nicht geklappt, ne? Nee, okay. Nee.
Beim nächsten Mal vielleicht.
Also das Ding ist, ich glaube, ab Folge 2 wird das bestimmt auch eine guckbare Serie, kann ich mir vorstellen. Weil da halt neue Charaktere eingeführt werden, dann so typisches, wir kämpfen gegen Monster, machen da was und verstehst.
Aber es wird dann in Folge 2 halt auch nochmal eine Exposition sein.
Ja.
Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung.
Ja.
Dann würde ich sagen, Shin,
ich fange an. Ich fand es halt super langweilig und finde es zwar für eine erste Folge absolut skandalös, sowas zu zeigen für Leute, die die Vorgänge nicht kennen, deswegen gebe ich 3 von 10.
Oh. Ja, cool.
Aber so, ich dachte, ich bin schon der am harschesten ist hier, aber so harsch bin ich auch nicht. Immer trotzdem noch dennoch eine 4, weil ich fand die Arsburg auch halt irgendwie, ich weiß nicht, ich finde irgendwie inhaltslos. Ich dachte, dass es ein Spin-off sein soll.
Alec, was war dein Lieblingsmoment?
Wie gesagt, die Charaktere haben mich so zu den alten Flashbacks zurückgebracht etwas, deswegen war es jetzt nichts Besonderes, aber war auch nichts Schlechtes, deswegen einfach 5 von 10, fertig.
Alles klar. Ich gebe mir auch eine 5 von 10. Ich glaube, also es liegt auch eigentlich nur an einem Satz, weil irgendwo meinte halt hier Kanoe hieß sie, glaube ich, diese alte Dame, hier, Kagome braucht Kikyos Kräfte nicht mehr, die steht jetzt auf eigenen Beinen. Irgendwie sowas meinte die. Und ich glaube, wenn man halt so Fan von Inuyasha ist, ist dieser Satz allein einen Punkt mehr wert. Deswegen 5 von 10.
Und diese Durchschnittsnote haben uns dann alle Inuyasha-Fans verlassen. Dankeschön.
Sorry. Ich bin schuld. Dabei bin ich sonst immer der Netteste von der Bewertung, glaube ich.
Die Durchschnittsnote. Es ist eine 4,75. Nee, 4,25.
Ja, 4,25, ja.
Gut, haben wir doch schon mal bewiesen, dass unsere Kopfzeichen-Skills fast so schlecht sind wie unsere Meinung zu Anime. Und wir haben noch 3 Anime, bei denen wir das direkt bestätigen können. Ist das nicht toll?
Jo, ja.
Oleg, du hast auch was mitgebracht.
Jo, wir kommen jetzt zu Adachi und Shimamura. Besteht aus 12 Episoden. Die Genre-Tags sind Romance, Slice of Life und Girls Love. Ist von einer Light Novel adaptiert und kommt vom Studio Tezuka Productions und wird von Wakanim gezeigt. Kommen wir zu dem Plot. Da sie beide häufig die Schule schwänzen, treffen sich Adachi und Shimamura zufällig im oberen Bereich der Turnhalle. Die Freundschaft zwischen den Mädchen beginnt zu wachsen, als sie immer öfters Zeit miteinander verbringen und gemeinsam Tischtennis spielen. Doch dann geschieht etwas, das die Beziehung zwischen den Mädchen verändert.
Oh, was passiert? Mord, Totschlag, School Days.
Nee, pass auf. Händchen halten. School Days.
Okay, Händchen halten ist für Japan ganz schön krass, ey. Dass man sowas in Anime zeigen darf.
Jakob, willst du vielleicht was sagen, irgendwie so mit zum Thema Händchen halten und Girls Love und Yuri und so?
Da sprichst du natürlich den Experten hier an in der Runde. Ich kenne natürlich alle Yuri-Animes und habe sie alle geschaut, natürlich nicht. Aber ja, wie gesagt, ja, ist ja halt dieser klassische Yuri, was ist klassisch, ist halt, gibt es halt diese Trophy-Charaktere, die halt dieselben Charakteristiken aufweisen wie halt in anderen Yuri-Animes. Ist ein sehr slow-gepaced Anime, was mich halt in meinen Augen, ich meine, in der ersten Folge zumindest, wir haben ja schon im Abspann der zweiten Folge gesehen, ist da schon, um es mal nicht vorwegzunehmen, aber halt, es deutlich in die Yuri-Richtung weitergeht. Aber in der ersten Folge war das halt sehr, sehr langsam in meinen Augen und ja, ich weiß nicht. Gibt bestimmt Leute, die das mag, aber.
Habt ihr im Subtext bemerkt, dass Shimamura die ganze Zeit von ihrer Beziehung mit Adachi in der Vergangenheit spricht?
Nee, habe ich nicht bemerkt. Bin nicht.
Nee, ich glaube, da bin ich schon halb eingeschlafen.
Ey, seitdem habe ich irgendwie das Gefühl, dass dieser Anime damit enden wird, dass Adachi irgendwie von einem Truck überfahren wird.
Nee, glaube ich nicht. Toll. Aber.
Das könnte aber auch daran liegen, dass ich gerade einen Manga gelesen habe, wo
der Hauptcharakter
überfahren Warum liest du andauernd schlechte Isekais?
Das war nicht mein Isekai, das war ein typischer Seokoji. Aber zum Glück haben wir in dieser Runde ja einen Fan von richtig, richtig langsamen Anime.
Mich, hallo. Also ich bin eigentlich nicht so der Fan von Yuri-Anime, was nicht an Yuri generell liegt, sondern dass die meisten Yuri-Anime richtig, also ziemlich schlecht sind, die ich bisher geguckt habe, so wie Citrus und so, verstehst?
Und halt so richtig schlechte Subtext-Beziehungen haben,
ja,
wo die
genau.
Beziehung eigentlich jedem klar ist, aber sie nie angesprochen wird.
Ja, oder wo es halt um Vergewaltigung geht die ganze Zeit oder was weiß ich.
Wait, what?
Ja,
Also Subtext-Vergewaltigung.
Ja, Citrus ist eigentlich nur Vergewaltigung, ist nichts anderes. Und das ist nicht nur Subtextvergewaltigung, das ist halt Vergewaltigung. In der ersten Folge oder zweiten. Egal.
Ach so, ja, stimmt.
Auf jeden Fall, also ich habe von dem Anime vorher gehört, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber ich fand den halt auch ganz nett. Es ist ein sehr, sehr ruhiger Anime, bei dem es irgendwie mein Gefühl ist, sehr, also es ist keine große Überraschung, es geht halt um eine Beziehung zwischen Adachi und Shimamura. Wir haben auch ein paar andere Charaktere, die eingeführt wurden, aber die scheinen eher so unwichtig zu sein. Und irgendwie schafft der Anime es sehr, sehr clever, finde ich, die Figuren zu charakterisieren. Also Adachi sieht man sehr einfach, dass die einsam ist. So, die ist alleine und
Die wird sofort böse auf Shimamura, als ihre
anderen
Freundinnen so dazukommen.
Genau, das meine ich. Und das merkt man und es ist sehr subtil gemacht und das finde ich clever. Und man merkt, dass zwischen Adachi und Shimamura aber trotzdem irgend so eine Spannung ist. Und zwar aber nicht so, so eine Vergewaltigungsspannung, sondern irgendwie wirklich, die mögen sich wirklich gern und die verbindet irgendwas, weil die beide bestimmte Probleme haben.
Die Schule schwänzen.
Genau, und das gefällt mir ganz gut. Es ist halt nicht so viel passiert.
Du hast halt nicht das Gefühl, dass ein 40-Jähriger diese Story geschrieben hat.
Das
also,
stimmt,
weil
das
diese
stimmt.
Teenager, die fühlen sich halt nicht so an, als wären die eigentlich 20, sondern wirklich, als wären die irgendwie so 16, weil die sind halt total weird. Du würdest halt auf der Straße, wenn du so eine Person denkst, denken irgendwie, ja, die ist irgendwie ein bisschen komisch im Kopf. Die haben total schlechte Laune, die sind total selbstsüchtig, übernehmen keine Verantwortung.
Sie töten fast eine Zikade.
Ja, sind total unsicher und halt ihre Gedankenwelt ist halt 100-mal eloquenter, als sie es halt in ihren Sätzen so sein würden.
Ja.
Ich muss auch sagen, dass was mich ein bisschen abgeholt hat, ich fand immer gut, dass es dort eine stimmungsvolle Musik gab. Und zwar die ging wirklich die ganze Zeit, also die ganze Serie lang. Und das wurde auch richtig cool verknüpft, so mit verschiedenen Aspekten, wie den Lichteinfall, der durch die Fenster kam, der auf ihre Augen schien, der zum Beispiel auch die Haare so glänzend gemacht hat.
Die Sache ist, ich weiß nicht, ob einer von euch Liz und der blaue Vogel gesehen hat.
Nein.
Der Soundtrack ist recht ähnlich, weil hier war auch sehr, sehr viel Oboe drin und Oboe ist eigentlich in Anime recht selten. Ist so eine typische Märchenmusik dadurch. Und gerade ein Unterschied zwischen Liz und der blaue Vogel und diesem Anime ist, Liz und der blaue Vogel wird sehr krass von dieser Musik allein getragen. Also du kannst halt schon fast sagen, dass es irgendwie so eine Fuge ist. Also wirklich, das, was die Charaktere sagen, spielt fast keine Rolle. Bei diesem Anime ist Shimamura in einer Tour am Durchdenken. Du hörst halt wirklich die ganze Folge nur ihre Gedanken. Ich weiß nicht, ob das so klug ist, sich darauf für 12 Folgen lang zu verlassen.
Aber ich finde es lustig, dass noch eine einzige Sache noch gar nicht angesprochen wurde, die eigentlich schon sowieso lustig ist. Diese komische Person mit dem Raumanzug.
Ja, ich hab's mir auch aufgeschrieben.
Ich glaube, das liegt einfach daran, dass halt niemand von uns die irgendwie einordnen kann.
Ja.
Ja, weil, naja, aber vor allen Dingen so ein Raumanzug in dieser starken Hitze. Ich habe mir gedacht, boah.
Na, sie geht ja baden immer.
Eben. Ja. Ist aber anscheinend so ein Trend im Sommer oder so. Wer weiß.
Was machen die Kids von heutzutage?
Unser Raumanzugsexperte ist Shin, habe ich gehört. Wie ist das, in einem Raumanzug drin zu sein?
Es ist eng und man kann Panikattacken bekommen davon, wie man aus bestimmten sehr, sehr guten Anime weiß.
Ja. Danke, das reicht.
Was wir wirklich nicht gesagt haben, das finde ich, sollten wir nochmal erwähnen, ist, der Anime ist halt einfach super zuckersüß. Wenn man halt auf so süße Sachen steht, die Charaktere sind so kawaii, weiß nicht, dann
so kawaii, wie Einzelgängermädchen halt so sind, ne?
Ja, verstehe.
Also es sind halt dann total schmalzige Storyboards.
Und ja, natürlich,
halt,
ja.
Das Gefühl, dass halt einfach alles total bedeutungsschwanger ist. Irgendwie zum Beispiel so ein Ping-Pong-Schuss, der dann irgendwie an Fenster abprallt, das war bestimmt irgendeine Symbolik. Leider sind wir Europäer und deswegen kennen wir uns wahrscheinlich nicht so gut mit japanischer Symbolik aus. Aber es war bestimmt total viele Gedanken da drin.
Und die Sangatsu no Lion Metapher wurde geklaut. Egal.
Auch zum Beispiel ganz am Anfang, ja, ist die erste Szene da, wo sie Ping-Pong spielen. Und dann merken sie ja, dass ja ihre Klasse jetzt da reinkommt und also in die Sporthalle, wo auch diese Ping-Pong-Tische stehen. Und die quasi leise sein müssen. Dann nach ein paar Gesprächen oder nach ein paar Dialogen schwenkt die Kamera so zurück und man sieht einfach, man sieht sie ja so aus einer entfernteren Sicht. Hinter so, also das fängt dann auch so ein Gitter an, quasi, das ist quasi dieser Eingang davon. Mhm. Und da kommen natürlich die schwarzen Balken dazu, was quasi die, das Format verkleinert. Was einfach halt, finde ich, kameratechnisch halt so super gut gemacht ist. Also so, er hat auch eine Bedeutung von wegen, dass die quasi, also interpretiere ich jetzt mal so, dass die halt in diesem Raum sind, die sind halt für sich alleine. Und wir als Zuschauer schauen halt durch diesen Eingang in ihre Welt halt rein. Fand ich sehr cool.
Aber nicht zu lange reingucken, sonst wird Adachi nämlich eifersüchtig. Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung.
Yes.
Shin, du fängst an.
Ja, ich mache wieder Blödsinn und ich gebe 6,5 von 10, weil ich ganz nett finde und nochmal weitergucken könnte.
Aber das kann doch niemand von uns im Kopf ausrechnen.
Ich mache jetzt mit, ich passe jetzt auf.
Jaku.
Ja, ich gebe dem eine 5 von 10, ist, wie gesagt, also, ja, ist okay.
Alles klar. Oleg, hast du zufällig was mit 0,5 im Angebot?
Ja, gebe ich ihm 7,5 dann.
Du kannst ihm einfach eine 7 geben, ist okay.
Ich wollte nur ausgleichen.
Okay.
So, einfach sind wir zu bestechen.
Ja. Ihr merkt, dass wir nehmen das Ganze nicht ganz so genau, aber das ist halt auch einfach nicht so clever nach einer Folge.
Ja, und der Bruder, was gibst du?
Eine Wissenschaft zu machen. Ich gebe dem eine 6 von 10.
Oh, das ist ja einfach zu rechnen. Das nämlich 6,25.
Nice. Ich wollte nämlich noch sagen, dass ich total dieses nicht-lineare Storytelling total super fand. Weißt du, Anime hat quasi die einzelnen Ereignisse nie so wirklich auf irgendwie so einen Zeitstrahl gepackt oder so.
Ja, das stimmt.
Also es war dann halt einfach mal eine Woche vorbei und dann war dann mal 3 Tage vorbei, dann auf einmal war es auch egal, wie viel Zeit vergangen ist. Also das deute ich jetzt auch mal wieder, dass Zeit halt einfach, wenn die beiden zusammen sind, keine Rolle spielt. Ja. Und verfliegt oder stillsteht oder welche Metapher ihr auch immer hier einsetzen wollt. Hast du eine Überleitungsmetapher zum nächsten Anime?
Machen wir es mal ganz schlecht. Und zwar
schlecht ist gut.
Zum Thema schlecht kommen wir dann mal zu meinem anderen. Okay,
das war eine sehr gute Überleitung, gefällt mir.
Naja, also die Rede ist von Nobles. Und ja, machen wir es mal ganz schnell durch. Es wird 12 Folgen haben, ist ein Action-Drama, ist eine Webtoon-Adaption vom Studio Production IG und einen Simulcast hierzulande gibt es bei Crunchyroll. Warum auch immer man sich diesen Anime geholt hat. Aber gut. Ja. Ich spanne euch nicht länger auf die Folter und lese euch einfach mal die Beschreibung vor. Nach 820 Jahren erwacht Razel aus seinem Schlaf. Er trägt den Titel eines Nobles. Ein Noble von reinem Blut und Beschützer aller anderen Nobles. Um Razel zu beschützen, schließt sich ihm sein Diener Frankenstein an. Gemeinsam. Ich hab's gewusst, dass ihr lacht.
Sorry. Weil Frankenstein kann sich ihm ja nicht anschließen, weil er ja Frankenstein hergestellt hat, wenn man davon ausgeht, dass er halt Dracula ist.
Ah ja, um weitere Unreinheiten in diesem Anime kommen wir gleich, aber ich möchte mal kurz noch zu weit.
Das ist halt nie passiert.
So. Gemeinsam schreiben die beiden sich an einer Oberschule ein, um das Gebaren und Routinen der Menschenwelt zu lernen. Doch dann schickt eine mysteriöse Organisation, die die Weltherrschaft anstrebt, modifizierte Menschen in Razels Leben und zwingt ihn, seine Macht zum Schutze seiner Kameraden einzusetzen.
Ja, ich würde sagen, die Beschreibung klang ziemlich interessant. 7/10. Gehen wir zum nächsten Anime weiter?
Ja, alles klar. Nein. Ja, alles klar.
Wenn die Beschreibung wenigstens, wenn der Anime so ansatzweise wie die Beschreibung wäre, wäre es ja eventuell irgendwie schaubar. Ja, aber das ist leider definitiv nicht so. Es ist schon, weiß nicht, ob die es einfach halt, ob man Webtoons irgendwie nicht irgendwie richtig gut umsetzen kann von der Vorlage her oder und die da zu viel reininterpretieren müssen, um die Szenen zu füllen, aber das war ja katastrophal teilweise, was die Szenen anbetraf.
Ich glaube, wenn ich mal so überlege, der einzige gute Anime, der mir spontan einfällt, der mit einer quasi Kriegsgebiet-Szene anfängt, ja, Bananafisch könnte man sagen, und Blood Sea heißt der, glaube ich, wo Saya gegen so irgendwie Militärleute kämpft und dann auf einmal der Anime die nächsten 12 Folgen lang nur irgendwie auf so einem Dorf in so einem Slice of Life Leben spielt. Das sind, glaube ich, die einzigen zwei Anime, die ich kenne, wo so eine Szene halt Sinn machte.
Ich wollte sagen, ich habe nicht nur gesehen, ich kannte den Anime vorher ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe mal was drüber gelesen. Jetzt sehe ich Regisseur, der gleiche von Hinomaru Sumo. Und Hinomaru Sumo war wirklich richtig gut gemacht als Anime. Umgesetzt. Und dann dachte ich, oh ja, vielleicht wird das ja was ganz Gutes. Alter, das hat Edgelord the Animation. Wir haben die ganze Zeit gelacht, weil das irgendwelche hübschen Typen sind, die so edgy aussehen, wie es nur geht. Und so cool zu sein, damit vielleicht irgendwelche Frauen die hübsch finden. Ich weiß nicht, das ist ganz schön schlimm. Das ist, keine Ahnung.
Also, hübsche, distanzierte Boys sind halt immer noch das beste Warnsignal, um zu wissen, dass eine Show eine richtig schlechte Story hat.
Ja, und keine Ahnung, das Einzige, also was der Anime gut gemacht hat, ist, ich musste relativ oft lachen, weil es halt so kacke und so cringy war. Also ich, der Hauptcharakter, oder ist es überhaupt der Hauptcharakter? Egal, ich glaube, der Hauptcharakter, der kriegt irgendwann ein Smartphone und kommt so ein komischer weinender, brillentragender Freund an, den es halt auch in jedem Shonen-Anime gibt, genau den gleichen Charakter, und sagt, oh, ich mache dich zum Smaho-Master.
Und dann schickt er hier Frankenstein dem irgendwie, was ist das, der Direktor der Schule? Schreibt ihm halt so eine Nachricht, warte, ich habe mir die aufgeschrieben, Moin Franken, was geht ab? Gruß dein Herr.
Ja, gut.
Ja.
Und Smiley, das Emoji nicht vergessen, ja, Smiley war noch dabei.
Ja. Weißt du, wo wir gerade von Adachi und Shimamura kommen, hier merkst du, dass sich ein 40-Jähriger gedacht hat, die jungen Leute von heute, was interessiert die? Ah, Smartphones und Emojis. Ach Gott, ey.
Ja.
Hoffentlich werde ich die bald so.
Ja. Also, wenn es nur das wäre. Ich finde auch die ganzen Szenen, allein schon auch die Szene da, wo dieser Pöbel da, da ankam und die Leute da verprügelt hat, fand ich so, Ahnung, es war so schlecht
gespielt. War so irgendwie. Random.
Ah, ja. Es war so, ach, keine Ahnung, Mann, was sie damit wirklich bezwingen wollten.
Wenn der Typ halt irgendwie so ein Feind von dieser Union gewesen war. Aber das war halt einfach nur ein Typ, den er am Tag zuvor an einer Ampel gesehen hat in seinem Sportwagen und da zufälligerweise neben ihm seine Freundin stand, die halt in ihren hochhackigen Schuhen stolpert und er fängt sie halt auf und am nächsten Tag stürmt der Typ halt seine Schule und haut halt alle Schüler zu Brei.
Ja, das ist. Und ich meine, was wir noch gar nicht erwähnt haben, diese Animation, Alter, das sind Leute, die stehen steif, wirklich, als ob du einen Stock dahin stellst, die sich nicht bewegen. Bis auf ganz vielleicht den Mund, wenn sie reden. So, das war's. Das weiß gar nicht, wer sich sowas ausgedacht hat. So, ich verstehe nicht. Ich meine, wenn du siehst, das Originalwerk hat 550 Kapitel. Die Geschichte, also die Geschichte wirkt absolut schlecht, aber die kann ja nicht so schlecht sein, wenn es so viele Kapitel hat. Gibt ja Fans davon.
Ich gehe mir davon aus, das habe ich auch in unserem Manhwa-Podcast gesagt. Es ist, glaube ich, so ein bisschen so, die Reise ist quasi so die Geschichte. Also die Reise des Autors quasi.
Okay.
Ne, du fängst kacke an und wirst dann so mit deiner ersten Veröffentlichung langsam besser.
Okay, also was ich halt gehört habe, wir haben ja hier das geguckt, es gab irgendwie 2016 in der OVA.
Mhm. Das war einer der allerersten News, die ich geschrieben habe für Anni Haberer.
Die Geschichte erklärt und dann soll es halt ein bisschen besser sein. Aber wer zum Fuck guckt sich denn halt eine 4 Jahre alte OVA an?
Mit einem ganz anderen Staff.
Und denkt das überhaupt so, dass das zusammengehört? Das ist auch nicht so die beste Marketingstrategie.
Es ist auch nicht so, dass der Anime dadurch besser geworden wäre, weil wir ihn verstanden hätten.
Weiß ich, ja, vielleicht so einen halben Punkt oder so, weiß ich nicht.
Ich habe halt nur irgendwo in Reddit gelesen, dass in dieser OVA quasi erklärt wird, warum dieser Rothaarige einen Gips hat. Aber jetzt ganz ehrlich, also ich check auch so, dass der halt einfach alle Leute beschützen will, weil es immer so einen Charakter in Shonen-Anime gibt.
Ja.
Was man aber auch sagen muss, boah, bei den ganzen Kämpfen, Alter, wie blutig das gemacht wurde.
Du meinst den einen Kampf. Ach, du meinst den ganz am Anfang, den habe ich schon.
Ja, gemacht. Allein auch am Anfang oder allgemein mit dem Messer, wie detailreich die auch da reingegangen sind. Was? Und diese Blutspritzer, ja sicher. Hast du nicht drauf geachtet?
Also, ganz ehrlich, okay. Jeden Morgen, wenn ich aufwache, also jeden Morgen ist jetzt übertrieben, aber manchmal habe ich Nasenbluten.
Ah, okay.
Also stell dir einfach mal vor, ich wäre Animator, ich hätte so meine ganzen Zeichnungen von den Kämpfen fertig gemacht. Komischerweise habe ich die quasi auf meinem Tisch, der über mein Bett gespannt ist. Und dann wache ich morgens auf, habe Nasenbluten und blute einmal über alle meine Frames. Genau so sieht das aus.
Ja.
Ich glaube, das fanden einige Leute jetzt sehr widerlich.
Was wir auch nicht vergessen dürfen, am Ende wurde natürlich noch so eine super edgy, coole Backstory eingeführt, weil es sind ja Leute, die wurden, an denen wurde experimentiert, bla bla bla. Wie oft haben wir das halt schon gesehen? Das ist,
oh, das ist jetzt eine Rachegeschichte. Oh.
Oh Gott, ey. Das ist halt so jeden langweiligen Dreck, den es halt in allen Anime schon gab, genommen.
Und ganz ehrlich, in der Corona-Zeit Wissenschaftlerkritik, weiß nicht, ob das so clever ist.
Also, ich meine, eine Sache, die aufgeschrieben, die mir gefallen hat noch, irgendwann kam in den Untertitel das Wort Schweinehund vor.
Ich merke, du bist leicht zufriedenzustellen.
Ja, danke schön.
Es hat mich halt leider auch von der Prämisse viel zu stark an Misfit of Demon King Academy erinnert. Und jetzt höre ich halt schon, dass Oleg dem jetzt innerlich einen Punkt mehr gibt und ihn zu Ende schauen wird.
Nee. Mhm.
Dieser Razel, der hat ja 800 Jahre geschlafen. Und jetzt ist er schwach. Er ist der Schwächste überhaupt, weil er sich nicht mehr in die menschliche Gesellschaft einfügen kann.
Oh.
Der arme Kerl.
Ja. Wie bewerten wir den Anime? Ich glaube, wir haben alle keinen Bock mehr auf diese mittelmäßige Serie.
Vor allem habe ich keinen Bock auf diese mittelmäßigen weiblichen Charaktere, die halt alle gleich
aussehen. Alle gleich. Bis auf die eine, die angeblich betatscht worden ist.
Ja, und die sieht halt so aus wie halt jede quasi prostituierten Charakterin aus
in Anime. 90er-Anime. Ja. Würde ich sagen, in 90er-Anime. So Initial D würde so eine mitspielen.
Ja, also in 90er-Anime hätten wir halt auch genau diese Relevanz von weiblichen Charakteren.
Ja, nur trotzdem bessere Geschichte. Egal. Darf ich anfangen?
Du musst sogar.
Ich habe nämlich erst überlegt, eigentlich hatte ich damit mehr Spaß als mit Yasahime, weil es halt wirklich kacke war. Aber ich kann das halt nicht besser bewerten. Yasahime ist der bessere Anime. Das kann man nicht sagen. Ich habe einfach 3 von 10 gegeben.
Okay, okay. Jaku, du bist ein Fan von Overlord, habe ich gehört.
Ja. Ich verstehe die Anspielung nicht.
Ich weiß.
Wie kannst du an Overlord denken, nachdem wir über dieses Anime gesprochen haben? Aber okay.
Ich dachte mir, dass
beides fängt mit O an, oder? Nee, Noblesse fängt mit N an. Naja, fast.
Tatsächlich M-N-O-P, ja.
Ja, gar nicht so weit weg. Aber
ich dachte mir, dass Frankenstein und 1 halt beide so sehr in den Hintergrund geraten. Beziehungsweise Razel und 1. Ist keine gute Parallele, ne?
Nee, leider nicht. Aber ja, zu meiner Bewertung, ich gebe ihm eine 2. Also, der war wirklich grauenhaft. Ich gebe ihm auch nur 2 Punkte, weil ich den noch irgendwie zu Ende schauen konnte. Also,
ja, aber du musstest.
Er hat mich so sehr angepisst, dass ich da irgendwie wütend war währenddessen. Deswegen gebe ich ihm 2.
Okay, dann haben wir jetzt 3, 2, Oleg, hast du noch eine 1?
Nee, ich schließe mich schon an 3.
Okay, dann gebe ich die beste Note, ich gebe ihm eine 4.
Warum das? Es sind übrigens 3 von 10 im Schnitt.
Weil eine 4 auf meiner Skala quasi so viel bedeutet wie
eine 0 auf Jakus.
Danke.
Bitteschön.
Ich das sehe, war gut. Also, ich sehe kein Potenzial. Punkt.
Also, ich sehe so viel Potenzial wie, nein, gar nicht.
Wie in der Hose. Oh, das war jetzt echt fies, tut mir leid.
Apropos meine Hose. Hosen hat man auch beim Gymnastiksport an.
Ich liebe deine Überleitung.
ich habe nämlich mitgebracht The Gymnastic Samurai. Das ist das neue Originalwerk von Studio MAPPA. Man weiß, die Anime von Studio MAPPA sind meistens ziemlich gut, aber Menschen, die da arbeiten, haben nicht so den besten Job. Wird in Deutschland von Wakanim ausgestrahlt, soll 12 Folgen beinhalten und hat eigentlich, wie ich finde, eine interessante Story. Der Anime spielt nämlich im Jahr 2002 und handelt von einem jungen Japaner, der einst an der Spitze der Turnwelt stand. Jotaro Alagaki, kein Jojo-Meme, ehemaliger Leistungsturner der japanischen Nationalmannschaft, hat sein ganzes Leben dem Turnen gewidmet, aber kann nicht mehr an seine alten Leistungen anknüpfen. Obwohl er jeden Tag hart trainiert, rät ihm sein Trainer Amakusa schließlich dazu, das Turnen aufzugeben. Jotaro beginnt zu zweifeln, aber wird von seiner Tochter Rei tatkräftig unterstützt. Schließlich ist es eine unverhoffte Begegnung, die Jotaros Schicksal eine neue Wendung gibt.
Ich habe die Zeit gerade sinnvoll genutzt und habe mal nachgeguckt. Matrix kam im Jahr 1999 raus und Teil 2 2003.
Ja. Warum das wichtig ist, werden wir vielleicht sagen, es gibt halt eine Matrix-Referenz in dem Anime.
Ja, insgesamt zwei insgesamt, zwei.
Ja, stimmt. Ja,
streng genommen 2. Wenn man sie nicht als eine.
Welches erzählt. Ist die unverhoffte Begegnung, die da in Schicksalwendung gibt? Das ist Boris Becker, der ganz am Anfang in der Serie irgendwie random auftaucht.
War nicht nur in dem Magazin drin?
Ja, genau. Ja, er fasst nicht auf. Oder ist es etwa der beste Charakter des Jahres? Ist es Big Bird?
Nein.
Ich muss tatsächlich sagen, um deinem Big Bird in den Himmel gelobe, ein bisschen den Wind aus den Segeln zu nehmen. Der Typ, der die Folge geschnitten hat, ich glaube, der muss sich halt echt noch in den nächsten Folgen ein bisschen mehr anstrengen, weil das Comedic Timing hat er schon verkackt.
Nee, ich habe die ganze Zeit gelacht. Ich fand das Comedic Timing war großartig. Das ist halt so awkward. Das liebe so eine Art von Comedic Timing. Auch absichtlich diese komischen Schnitte zu dem Vogel und seinen Reaction-Memes. Ja, ich verstehe vielleicht, was du sagst, aber ich habe.
Aber Du kannst den Vogel aber schon halt ein bisschen länger stehen lassen, damit halt auch Leute, die ein bisschen langsamer im Kopf sind, wie ich, drüber lachen können.
Bisschen, ja, also für die Zuschauer, da spielt halt so ein komischer großer Vogel mit, der aus irgendeinem Grund sprechen kann. Der sieht so aus wie so ein bisschen Pelikan. Nee, also keine Ahnung, ist einfach ein großer Vogel. Und der macht so Reaction-GIFs eigentlich. Der ist ein Reaction-GIF im Anime. So ein bisschen.
Was tatsächlich für die Story halt auch gar nicht mal so wichtig ist.
Nee, überhaupt nicht.
In etwa so wichtig, wie das der Anime in Ikebukuro spielt, liegt halt daran, dass Ikebukuro denkt, wir sind jetzt Akihabara, nicht ihr.
Und wie kommt es dazu, dass in dieser Anime-Serie, also die Story hört sich ja doch sehr dramatisch an, wie wirklich so ein wirklich krasses Sportsdrama, sowas, was ich sehr gerne mag. Warum spielen da auf einmal Ninjas mit?
Ja, gute Frage. Ich meine, also was ich daraus genommen habe, ist, ich denke, es ist trotzdem, wie du schon gesagt hast, ja ein ernstes Thema. Es soll einfach halt so ein bisschen so einen Comedy-Faktor einfach reinbringen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass es so eine große Bedeutung hat, dass das jetzt unbedingt Ninjas sind, die da das machen. Sondern einfach halt um so ein bisschen so die Ernsthaftigkeit nicht einen damit zu erdrücken.
Du merkst halt auch, als wir den Trailer damals gesehen hatten, als sie angekündigt worden ist, sah es halt aus wie ein Gymnastik-Sport-Anime, weil es wurden halt auch nur die Turngeräte quasi gezeigt. Und dann kam das erste Key-Visual und du siehst dieses kleine Mädchen und dass es eigentlich total farbenfroh ist und denkst dir so, wie passt dieses kleine Mädchen da jetzt rein? jetzt haben wir die erste Folge gesehen und sehen halt so, das ist seine Tochter und er ist alleinerziehender Sportler, die Frau gestorben, er selbst ist kurz vor dem Rücktritt durch Alter und Verletzung. Das ist halt ultra dramatisch.
Ja.
Was man sagen muss, wenn du die Szene ansprichst und wenn Dimbula vielleicht das wegen Cutting angesprochen hat, man weiß, dass die erste Episode großteils outgesourced wurde. Ich glaube, weil irgendein Corona-Fall war in dem Studio. Oder, keine Ahnung, oder wegen irgendwie sowas. Und das ist ab Episode 2 nicht mehr so, soweit meine Quelle nicht lügen.
Wer ist deine Quelle?
Reddit. Wie okay. Überall. Und genau, was mir an dem Anime, also ich mag den Anime sehr, sehr gerne, ist halt auch ein typischer Anime für mich, weil der auf einen Seite ein bisschen Sport hat, das hat das Dramatische.
Es sieht aber gar nicht aus wie ein Sportanime.
Genau. Der hat irgendwie so viele Sachen drin, der hat so diese Tochter-Kind-Beziehung, die irgendwie, das ist so ein bisschen wie bei Kakushigoto oder sowas drin, hat dann diese ganzen over-the-top Comedy-Sachen drin, also wo man gar nicht so ganz weiß, wie man damit umgehen soll. Auch es gibt so einen zweiten Turner, der auftaucht. Immer wenn der redet, wird Hip-Hop-Musik eingespielt.
Ja, das fand ich geil. Das war so ein cooler Wechsel, so mit dem Rapper. So. Ja.
Aber ich finde, in der Szene hat man bemerkt, dass das Zombieland-Saga-Team ist bei Mappa.
Ja, ich verstehe.
Mehr wollte ich auch gar nicht sagen.
Ja, nö, das spricht prima. Und man merkt halt, dass die sehr viel auf Detail achten. Also dieser Ninja, der hat halt so einen komischen Gaijin-Akzent. Ich weiß gar nicht, was ich dachte. Das Osteuropäisches vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich so ist. Und trotzdem, weil der halt so krass auf Ninja steht und so Nerd ist, benutzt er als Endung statt Des oder Da oder sowas der Gosalö. Das ist halt das, was diese, keine Ahnung, feudalen Menschen damals benutzt haben. So Kleinkram. Ja, so ein bisschen Japanisch kann ich jetzt. Juhu. Und so Kleinkram hat mich wirklich, weiß nicht, das gefällt mir sehr gut.
Was ich aber sagen muss, wenn ich unterbreche, wenn wir schon bei dem Ninja sind, irgendwie, keine Ahnung, ich fand den irgendwie am nervigsten in der ganzen Folge, habe ich das Gefühl gehabt.
Ja, verstehe ich.
Und auch die Tatsache, dass er immer so reinplatzt überall und.
Oh ja.
Ich meine, war, keine Ahnung, fand ich nicht so gut. Wobei es auch witzige Momente gab, wie zum Beispiel, als er dann in ihr Haus einbricht und dann in der Badewanne denkt, dass er sich da getarnt hat, mit seinem Bambusstab, mit dem er da
Intelligenzbestie.
Und die Tochter einfach halt ihr Finger reinsteckt, um dass er nicht mehr atmen kann, war nicht schon witzig.
Und dann schreit sie doch so, Daddy, da ist ein Ninja in der Badewanne.
Ja, man denkt sich so, what? Das ist, auch da muss ich auch sehr lachen, weil ich mag das Comedic Timing in dem Anime sehr gerne.
Ich mag die Jokes.
Okay, ich verstehe ja, was du meinst. Vielleicht ist Episode 2 ein bisschen besser für dich dann. Ich finde, um Gott sei Dank Ninja zu gehen, ich glaube, der Ninja ist sehr gut für die Serie. Egal, also ich finde ihn ein bisschen nervig und verstehe auch, warum der nervig ist, aber unser Hauptcharakter, der Jotaro, der keine Jojo-Referenz ist, wie ich gesagt habe, der ist so ein typischer Familienvater, ein bisschen spießig, auch ein bisschen einfach nur in so einem, weiß nicht genau, was machen will. Und dieser neue Typ, der in seinem Leben, der dreht halt ganz viel um. So, und ich glaube, für die Entwicklung für ihn ist das voll cool, dass er jemanden hat, der so over the top ist.
Für die Entwicklung von ihm, also mit ihm meine ich jetzt den Ninja, fände ich es auch ganz gut, dass er mal eine Faust ins Gesicht bekommt. Ich weiß nicht, welche Situation in meinem Leben das ausgelöst hat, aber ich kann total gut mit Jotaro relaten, wenn er halt wütend auf diesen Fremden ist. Also er kennt ihn nicht. Und er platzt halt immer in so intime Momente mit seiner Tochter rein.
Ja, natürlich ist das super blöd. Und das ist,
ich find's auch gut, dass die Serie das halt anspricht.
Ja. Ich kann sagen, also ich habe die zweite Episode schon gesehen, da verändert sich noch was. Die zweite Episode hat ein problematisches Ding, das will ich jetzt nicht ansprechen, will ich von anders mal ansprechen, aber sonst ganz gut, der Ninja bleibt nicht der Ninja. Nur.
Sondern
Er wird Samurai.
Es ist halt nicht nur Running Gag, will ich damit sagen. Und das würde man aber nicht denken, glaube ich, bei so einem Anime.
Ich habe mich auch gewundert, ob er wirklich dann die ganzen 12 Folgen lang in seinem Ninja-Kostüm da rumrennen wird. Aber ja, zum Glück nicht.
Ja, also es ist wir haben noch nicht so richtig außer über einmal über die Musik geredet. Es ist Dembulas Ding. Ich mag die Musik in dem Anime ganz gerne. Es hat irgendwie angefangen mit so chilliger Jazzmusik so ein bisschen. Dann hat man diese Hip-Hop-Beats. Also irgendwie nutzen die Musik sehr stark over the top. Also machen extrem krasse Stiländerungen. Aber es passt ganz gut zu diesen ganzen Stiländerungen, die Serie auch eh in sich drin hat.
Ich müsste, glaube ich, nochmal reingucken.
Okay. Ich weiß auch nicht mal 100%. Ich kann nur noch mich vage noch an die Szene erinnern, wo das erste Mal ein Ninja da war und er abhaut. Dass da diese Sequenz auch mit diesem Soundtrack untermalt wurde. Und das war schon auch ein bisschen over the top. Aber halt, weiß nicht, hat doch irgendwie zu dem Setting des Animes ja irgendwie gepasst auch. War jetzt nicht nervig oder irgendwie so verstörend oder so. War aber halt etwas mehr, als man es quasi normalerweise gewöhnt ist eventuell.
Da fällt mir übrigens ein, meint ihr Jotaros Frau, dass das Carrie Moss war? Also Trinity aus Matrix? Weil warum sonst sollte seine Tochter so gut die Matrix-Filme kennen? Dass sie halt, sobald sie so Man in Black Leute sieht, halt so anfängt zu schreien so, oh, da sind Agent Smiths. Oder halt so, oh, guck mal, der bewegt sich, der Ninja, der bewegt sich wie Keanu.
Ja, ich glaube, also die Leute, die den Anime gemacht haben, haben einfach Spaß und wollen einfach dumme Referenzen reinbringen, auf die Bock haben. Also ja, kann sein.
Vor der Sechsjährigen.
Ja, irgendwie auch die Musik, also der Handy-Klingelton von dem Jotaro ist auch irgendeine japanische Referenz, die wir nicht verstehen. Das habe ich mal nachgelesen. Hast du wieder vergessen, was es war?
Das Einzige, was ich nachgelesen habe, ist, dass dieser Edo Wonderland-Vergnügungspark wirklich existiert.
Ja, genau. Ich habe überlegt, ob ich dann beim nächsten Japan-Urlaub einfach mal hingehe.
Ist das dann diese sogenannte Anime-Pilgrimage?
Vielleicht, ja. Können wir vielleicht auch Konnichi drüber reden.
Vielleicht gebe ich dir dann mal so einen Kontakt zu so einem Japan-Podcast, der Hangry Stories.
Ich bin nicht Hangry.
Und dann kannst du dort mal erzählen, wie du den Park fandest.
Okay.
Was mich in einem Anime-Podcast viel mehr interessiert als das, ist nämlich, was deine Bewertung ist.
Ja, das kann man ja sich denken. 8 von 10, einer von den Punkten geht an Big Bird.
Kra. Jaku.
Ja, ich gebe dann auch die Höchstnote von heute, was ja nicht so schwer ist, aber.
Eine 6 von 10.
Nein, ich bin eine 7 von 10. ich habe echt überlegt, ob ich ihm 6 geben soll, weil, wie gesagt, der Ninja hat mich ein bisschen gestört. Aber nur aufgrund von dem, das dann auf eine 6 runter zu brechen, weil fand das andere halt alles rund. Fand ich halt echt gut. Deswegen 7 von 10.
Alright. Neji.
6 von 10.
Ich überlege gerade. Ist von uns allen. Ah, nee, Quatsch. Du hast Adachi und Shimomura so hoch bewertet. Ja. Ist nicht deine Höchstnote heute. Für mich ist auch die Höchstnote. Für mich ist nämlich eine 7 von 10.
Oh, das ist sehr einfach. Das heißt, im 7 von 10 im Durchschnitt.
Magst du Durchschnitte so gerne, dass du sie. dass du mich nicht mal begründen lässt?
Entschuldigung, jetzt darfst du begründen. Entschuldigung.
Ich fand irgendwie so, diese Balance zwischen Comedy und Drama muss der Anime, glaube ich, noch so ein bisschen für sich finden. Und ansonsten bin ich halt auch bei euch, ne?
It's no Sangatsu no Line. In der Hinsicht. So, aber.
Sangatsu no Line ist auch von The Chef.
Ja. Gibt's nicht mehr. Also nicht mehr so richtig.
Heißen jetzt David Production.
Ja. Aber Akiyuki Shinbo ist immer auch bei Chef, oder?
Ja, klar. Der macht ja genau. Noch.
Ja.
Okidoki. Damit wären wir durch. Habt ihr noch abschließende Worte?
Miau, die Katze läuft gerade jetzt über den Laptop.
Dann sorgt dafür, dass ihr die Spur nicht abbricht, weil ich habe noch Worte. Denn ich muss euch noch sagen, was wir nächste Woche haben. Nächste Woche ist Levi zu Gast und er bringt Assault Lily Bouquet mit. Den anderen Yuri-Anime diese Season.
Oh, es ist Yuri. Hörte sich nach was anderem an. Nach Levi.
Subtext-Yuri, sagen wir es mal so.
Okay.
Dieser angewiedete.
Ah, verdammt, ey, du musst meinen Ton hier cutten. Wer ist gerade
vorbeigefahren? Ich weiß gar nicht. Jakob bringt mit Jujutsu Kaisen, der. Schon Anime diese Season?
Ey.
Ich überlege gerade. Chainsaw Man hat noch kein Anime bekommen, ne?
Nee.
Ich habe das Gefühl, wir hätten letzte Woche im Podcast über den geredet, aber. Ja. Ich habe noch einen Artikel dazu fertig gemacht, okay. Our Last Crusade or The Rise of a New World geht's um zwei Kindheitsfreunde, die Schulkameraden sind und in eine andere Welt isekaisiert werden.
Dem Bruder liebt Isekai. Es ist sein Lieblings-Anime-Genre.
Wer das den stimmt. Wohl mitbringt. Und ich bring mit.
Oh Mann.
Wie heißt der im Englischen? Warte mal. Sleepy Princess.
Sleepy Princess in the Demon Castle.
Ah, der Mickey-Anime.
Ja. Der genauso wie Wandering Witch kein Simulcast bei Wakanim bekommt. Was ist da los?
Weil Wakanim ist Wacker gut.
Wacker gut.
Und was ist Synonym von gut?
Oder Wacker nicht nimm.
Ich habe gerade bei Inscape gehofft, dass jemand vielleicht sagt, was ist ein Synonym für gut, schlecht. Vielleicht beim nächsten Mal. Aber muss man ja nicht simulcasten, ne? Das ist ja verschwendete Ressourcen. Was auch verschwendete Ressourcen wäre, nämlich eurer wertvollen Zeit, wenn wir jetzt noch weitermachen würden. Und deswegen sind wir raus. Ciao.
Gute Nacht. Ciao, ciao. Dankeschön an alle.